Ein amerikanisches Ehepaar wohnte im Norden der Vereinigten Staaten und die erlebten dort einen wirklich extrem kalten Winter. Und so beschlossen sie, nachdem sie mittlerweile 20 Jahre verheiratet waren, einfach 2 Wochen Urlaub zu machen und während dieser 2 Wochen an den Ort zurückzukehren, in das Hotel, in dem sie ihre Flitterwochen verbracht hatten. Nämlich nach Florida, ganz in den Süden der USA, wo es also auch im Winter richtig schön ordentlich warm ist. So, gesagt, getan. Sie waren schnell entschlossen, haben sich um die Flüge bemüht. Das ist ja vom Norden der USA bis nach Florida, das sind etliche 1000 Kilometer. Und haben nun eben nicht eine Maschine bekommen mit 2 freien Plätzen. Also sind sie halt nacheinander geflogen, der Mann voraus am Donnerstag und seine Frau wollte dann am anderen Tag nachkommen. Der Mann fliegt, klappt auch alles soweit ganz gut, er kommt am Hotel an, checkt im Hotel ein und geht in sein Zimmer und ist überrascht, dort mittlerweile, man hat sich auch dort angepasst an die technischen Entwicklungen, einen Computer vorzufinden. Und da dachte sich der Mann, Mensch, klasse, da schreibe ich doch jetzt gleich ein E-Mail an meine Frau. Gesagt, getan, er setzte sich an den Computer, tippte die E-Mail-Adresse ein und tippte eine E-Mail an seine Frau. Hat sie auch abgeschickt. Zur gleichen Zeit kommt in Houston, in Texas, eine Frau vom Begräbnis ihres Mannes zurück, einem Pastor. Die Frau ist natürlich überaus betrübt, dass ihr Mann gestorben ist. Sie hat Mühe, mit ihren Gefühlen fertig zu werden. Aber sie bringt doch so viel Selbstdisziplin auf, dass sie sich in den Raum begibt, wo ihr Computer steht, und einfach nachsieht, ob dort noch weitere E-Mails mit entsprechenden Beileidsbezeugungen da sind, die sie zu beantworten hat. Sie setzt sich hin, startet den Computer, macht ihr E-Mail-Tool auf und liest das erste E-Mail. Es gibt einen entsetzlichen Schrei plötzlich. Einen fürchterlichen Schrei. Der Sohn, der sich ebenfalls im Haus befindet, rast in das Zimmer, wo der Computer steht, in diese Frau gerade eben saß, und findet nun seine Mutter ohnmächtig am Boden liegen. Er ist entsetzt und verwirrt, er sieht aber gleichzeitig den Computerbildschirm und dass dort das Mailtool offen ist und schaut jetzt da hinein und liest also, was dort steht. Und da steht unter dem Thema: Ich bin angekommen. Eine E-Mail. Der Text der E-Mail: Ich weiß, du wirst überrascht sein, von mir zu hören. Es gibt jetzt Computer hier und man kann E-Mails an liebe Menschen verschicken. Ich habe mich hier gerade angemeldet. Es ist auch schon alles für deine Ankunft morgen vorbereitet. Ich freue mich auf dich. Hoffentlich wird deine Reise so interessant wie meine. PS, es ist abartig heiß hier unten. Geschwister, die Geschichte zeigt eines. Unser Gehirn interpretiert einfach ständig und am laufenden Band alles, was uns unsere 5 Sinne da über unsere Umwelt melden und weiterschicken. Alles wird hier oben im Oberstübchen in irgendeiner Art und Weise interpretiert. Das Gehirn versucht ständig, das, was da von außen hereinkommt, zu erklären und in irgendeine Schublade hineinzubringen. Und diese Schubladen sind immer sehr, sehr abhängig natürlich von den eigenen Lebensumständen, wie wir hier gerade gehört haben, von den eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, davon, wie unser Leben einfach in Vergangenheit abgelaufen ist. Und Geschwister, Im Grunde genommen, mit der Bibel und mit ihren Botschaften geht es uns überhaupt nicht anders. Auch die versuchen wir natürlich zu verstehen und zu erfassen. Und dafür ist die Bibel auch da, dafür hat sie uns Gott gegeben, dass wir sie erfassen, dass wir sie lesen, dass wir sie verstehen und dass wir auch zunehmend im Verständnis des Wortes Gottes und seiner Wahrheit zunehmen und uns ständig steigern darin. Aber dieses Verständnis ist nun abhängig von unseren Lebensumständen, von dem, wie wir gewisse Dinge in Vergangenheit getan, aufgefasst, verstanden haben. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Das bringt uns manchmal dazu, dass wir es massiv missverstehen. In einem Punkt haben wir als Kirche die Bibel sicherlich massiv missverstanden, Geschwister. Und zwar im Thema Gesetz. Das Thema Gesetz ist ein schwieriges und nicht eben einfaches Thema. Die Bibel hat sehr, sehr viel darüber zu sagen. Und in der Tat, wenn man nicht aufpasst und nur einseitig liest und nur gewisse Stellen zu Rate zieht, dann kommt man sehr, sehr leicht auf völlig falsche Schlüsse und zu einem völlig falschen Bild von Gottes Gesetz. Ihr habt es sicherlich erraten, mein Thema heute ist Gottes Gesetz. Ich möchte mit dieser Predigt einmal wirklich einen großen Überblick über das Thema Gottes Gesetz geben. Einen sehr weiten Überblick. Deswegen werde ich mir heute auch etwas mehr Zeit nehmen. Die Predigt wird länger sein als normal. Damit es aber nicht zu anstrengend wird, werden wir etwa in der Mitte eine Pause machen. Gottes Gesetz ist mein heutiges Thema. Ist dieses Gesetz immer vorhanden? Ist eine Frage, die ich hier beantworten will. Ist das mosaische Gesetz denn für uns heute noch gültig? Zwar ziemlich klar, aber es gibt dennoch verschiedene Einwendungen und verschiedene Widersprüche gegen die These, dass es nicht mehr für uns gültig ist. Und die wollen wohl behandelt sein. Wie schaut dann Gottes Gesetz für uns heute aus? Eine weitere wichtige Frage, die ich mit dieser Predigt beantworten will. Und welche Rolle spielt schließlich und endlich das Thema Gnade, das wir auf keinen Fall in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit Gesetz, vernachlässigen dürfen? Und ganz klar, in letzter Konsequenz ist der Zweck meiner Predigt natürlich, Jesus Christus zu verherrlichen und ihm damit die Ehre zu geben. Denn wie wichtig und wie zentral er in diesem ganzen Thema Gesetz ist, das wird auf jeden Fall auch bei dieser Predigt herauskommen. Kommen wir zu einem ersten Abschnitt. Ich behaupte, Gottes Gesetz ist immer vorhanden. Immer und ganz unabhängig vom mosaischen Gesetz. Das heißt, es war insbesondere vor dem mosaischen Gesetz vorhanden und es war sozusagen auch neben dem mosaischen Gesetz vorhanden. Lasst mich in diese Argumentation einsteigen mit dem, was Paulus in den ersten drei Kapiteln seines Briefs an die Römer sagt. Es ist nämlich sehr interessant, diese Argumentation sich mal anzuschauen. Der Schluss dieser Argumentation, der ersten drei Kapitel des Römerbriefs, der Schluss dieser Argumentation finden wir in den Versen 22 bis 23 im dritten Kapitel, wenn ihr euch das nur notieren wollt. Römer 3, die Verse 22 bis 23. Denn es ist hier kein Unterschied, schreibt Paulus. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und was Paulus hier tut, ist, er unterscheidet überhaupt nicht zwischen Heiden und zwischen Juden. Er sagt, sie sind alle gleich und sie sind allesamt Sünder. Wie kann er denn nun das sagen? Lesen wir dazu, und das sollten wir jetzt aufschlagen, Römer Kapitel 1, die Verse 19 bis 20. Römer Kapitel 1, die Verse 19 bis 20. Und hier gibt Paulus eine wesentliche Begründung für den Schluss, den ich gerade eben vorgelesen habe im dritten Kapitel. Römer Kapitel 1, die Verse 19 bis 20. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und es wird noch viel frappierender, wenn wir weiterlesen im zweiten Kapitel und die Verse 14 bis 15. Römer Kapitel 2, die Verse 14 bis 15. Und er spricht jetzt hier explizit, ausdrücklich von den Heiden. Wie gesagt, es geht mehr darum zu zeigen, dass Gottes Gesetz immer vorhanden ist. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, zweifellos ist hier die Rede vom mosaischen Gesetz, wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, Vers 15, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Interessant, nochmal. Was Paulus hier sagt, gerade in den Versen 14 bis 15, die wir gerade gelesen haben, ist, auch die Heiden haben ein Gesetz, wenn auch nicht das mosaische. Aber sie sind einem moralischen Gesetz dennoch verpflichtet. Denn was von Gott ersehen werden kann, das kann man sehen. Aus seinem Schöpfungswerk nämlich. So hat er ja vorher argumentiert. Und Paulus sagt, sie haben damit keine Entschuldigung. Also mit anderen Worten, die Heiden haben keine Entschuldigung, weil sie Gott durchaus hätten erkennen können. Und die Juden und die Israeliten haben keine Entschuldigung, weil sie ja schließlich das Gesetz haben, das mosaische Gesetz hatten, was sie nicht gehalten haben. Der Punkt, um den es hier geht, der Punkt, den Paulus macht, ist der. Gott ist immer vorhanden. Gott existiert immer, sein Wille existiert immer und Gottes Wille ist Gesetz. Ganz egal, ob in geschriebener Form oder in nicht geschriebener Form oder wie auch immer. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, naja, schön und gut, also wenn das jetzt wirklich so richtig ist, was Paulus hier behauptet und ich also damit auch behaupte, dann lasst uns doch mal einfach weit zurückgehen. Lasst uns doch mal zurückgehen in die Zeit vor dem Alten Bund, vor dem mosaischen Gesetz. Da müsste ja da auch irgendwo ein Gesetz zu sehen sein. In der Tat, das ist es. Und das Alte Testament, insbesondere das erste Buch Mose, bestätigt durchaus die Argumentation von Paulus hier im Römerbrief. So sagt Gott beispielsweise zu Abraham oder Gott spricht zu Abraham von der Missetat der Amoriter in 1. Mose Kapitel 15 und Vers 16, wenn ihr euch die Stelle nur notieren wollt. 1. Mose 15 und Vers 16. Wie gesagt, Gott spricht zu Abraham von der Missetat der Amoriter. Was heißt das? Was sagt uns das? Die Amoriter waren ein Heidenvolk, davon abgesehen, Israel gab es noch gar nicht. Es ist also schon etwas problematisch, überhaupt an der Stelle zu dieser Zeit von einem Heidenvolk zu sprechen. Aber was ganz klar ist, Gott klagt die Amoriter an und hält ihnen vor, wenn er es auch nicht näher spezifiziert, dass sie Missetaten begangen haben. Dass sie also gegen ihn, gegen Gott, gegen seinen Willen, gegen sein Gesetz in irgendeiner Art und Weise verstoßen haben. Gott klagt die Amoriter eines solchen Missachtens Gottes an. Es gibt in der Tat, so wie es Paulus hier sagt im Römerbrief, also Sünde bei den Heiden, und zwar schon vor dem mosaischen Gesetz. Und das geht weiter. Wir können weit zurückgehen, fast an den Anfang der Bibel. Da finden wir schon durchaus, dass Gott bestimmte Erwartungen an die Menschen hat. Die erste Erwartung, die Gott Menschen weitergibt, die lesen wir ganz, ganz am Anfang. Im Garten Eden sagt er nämlich Adam und Eva ganz klar seinen Willen. Sie können essen von allen Bäumen im Garten. Nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen dürfen sie nicht essen. Das war damals Gottes Wille. Das war sein erklärter Wille. Das war sein Gebot. Das war sein Gesetz. Es gab sehr wohl eines. Und was lesen wir? In 1. Mose Kapitel 3 und Vers 6. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Er war eine Lust für die Augen. Er war verlockend, weil er klug machte. Da war ein ganzer Haufen Begehrlichkeit auf Seiten Evas im Spiel, als sie von diesem Baum die Frucht nahm und sie aß. Und Adam, naja, der Waschlappen, anstatt auf Gott zu hören und auf das, was Gott ihm gesagt hatte, hörte auf seine Frau, die einfach hier nicht recht hatte. Und die Konsequenzen kennen wir, die drastischen. Es gibt hier sehr wohl ein Gesetz. Und wir brauchen nicht sehr viel weiterzugehen. Schauen wir uns mal an in 1. Mose Kapitel 4. Da stehen auch interessante Sachen darüber, was Gott erwartet. Und dass Gott durchaus ein Gesetz hat. 1. Mose Kapitel 4. Lesen wir zunächst die Verse 3 bis 5. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Was wir hier sehen, ist, dass Gott eine gewisse Erwartungshaltung an Gottesdienst hat, an Verehrung ihm gegenüber hat. Es wird hier nicht näher ausgeführt, warum Gott Kains Opfer nicht gefallen hat, aber eines ist ganz klar, eines geht klar aus dieser Stelle hervor. Gott hat Kains Opfer nicht gefallen, Abels Opfer aber sehr wohl. Gott hat damit einen Standard, eine Erwartung, ein Gesetz, eine Anforderung, was Gottesdienst angeht. Und er hatte sie schon damals in dieser Zeit. Und was war nun die Konsequenz? Dieser Kain hat so Probleme, damit fertig zu werden, wenn die Dinge nicht so klappen, wie er sie gern hätte. Also, was macht man? Man fragt nicht, bitteschön, was ich jetzt falsch gemacht habe. Man bittet, bitteschön, nicht Gott um Hilfe, es besser zu machen, sondern man schafft das Problem anderweitig aus dem Weg. Kein tat es zumindest. 1. Mose 4, 8 bis 10. Er aber sprach, Gott spricht zu Kain, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Wir wissen es, Kain hatte seinen Bruder Abel umgebracht und auf diese Art und Weise mit Mord also sein Problem aus der Welt geschafft. Und was Gott hier sagt, ist, das ist nicht die richtige Art und Weise, Probleme zu lösen. Mord ist falsch. Sein Blut schreit zu mir. Mord, ganz eindeutig, ist etwas, was Gott nicht haben will. Und was er schon zu einer sehr, sehr frühen Zeit in der Entwicklung der Menschen, lang vor dem mosaischen Gesetz, klar verurteilt. Wie war es vor der Sintflut? Darüber können wir lesen in 1. Mose Kapitel 6 und Vers 5. 1. Mose Kapitel 6 und Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Also auch hier, wenn auch nicht näher ausgeführt wird, warum das Trachten der Menschen böse war, es war in Gottes Augen und nach Gottes Maßstab, nach seinem Gesetz, nach seinem Denken, es war falsch. Und man kann sicherlich noch weitere Stellen anführen, zum Beispiel den Turmbau zu Babel, den Gott ebenfalls verhindert, denn was sagten die damals? Wir wollen uns einen Namen machen. Boah, wir wollen hier die Großen, die Tollen sein. Ah, klasse Kerl, Mann, bin ich heute wieder gut. Das ist nicht, was Gott will. Und das, was Gott hier nicht will, ist völlig unabhängig vom mosaischen Gesetz. Es ist zwar richtig, dass das mosaische Gesetz all diese Dinge, Begehrlichkeit zum Beispiel, Mord zum Beispiel, verurteilt. Aber das mosaische Gesetz kommt ja nun erst etwas später. Mit dem mosaischen Gesetz wird die Ära Israels eingeleitet und der alte Bund. Der alte Bund ist ein Bund mit Israel, er ist aber nicht mit den Heiden geschlossen. Israel wurde das mosaische Gesetz gegeben. Und dennoch verurteilt Paulus im Römerbrief ganz klar die Heiden. Nochmal, der Schluss ist klar. Es gibt das Gesetz Gottes und es existiert immer und unabhängig von einer geschriebenen Form. Unabhängig damit insbesondere auch vom mosaischen Gesetz. Sehr interessant ist einmal zu lesen, was Amos schreibt. Ein Prophet des Alten Testamentes, einer der kleinen Propheten, den wir relativ selten lesen. Aber die ersten zwei Kapitel, keine Angst, die lese ich jetzt nicht durch, aber die ersten zwei Kapitel des Propheten Amos gemahnen doch sehr an das, was wesentlich später im Neuen Testament Paulus schreibt. Amos Kapitel 1, Vers 6. So spricht der Herr, um drei, ja um vier Frevel willen, derer von Gaza, will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle weggeführt und an Edom ausgeliefert haben. Vers 9. So spricht der Herr, um drei, ja um vier Frevel willen, derer von Tyrus, will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben. Und da kann ich jetzt noch lang weiterlesen. Geschwister, eines ist an dieser Stelle klar. Er spricht hier Heiden an, er verurteilt hier Heiden. Für Heiden war das mosaische Gesetz und der alte Bund überhaupt gar nicht gedacht. Dennoch verurteilt er sie und interessant und faszinierend, in Kapitel 2 geht es dann einfach nahtlos weiter mit Juda und mit Israel. Ihr müsst nun mal selber die Verse 4 und die Verse 6 lesen. In Vers 4 wird Israel schlicht und ergreifend vorgeworfen, dass sie Gottes Gesetz nicht halten. Natürlich das mosaische Gesetz. Aber genauso wird den Heiden vorher vorgeworfen, dass sie auch Falsches tun, obwohl sie den alten Bund nicht von Gott bekommen haben. Dennoch sind sie genauso schuldig, weil sie gegen Gottes Gesetz verstoßen haben. Und das geht eben, wie gesagt, weit über das mosaische Gesetz hinaus. Nun gibt es durchaus Einwände gegen meine gesamte Argumentation. Ein Einwand stammt von einem durchaus sehr berühmten und bekannten Kirchenmann, nämlich von Scofield. Ihr kennt vielleicht die Scofield Study Bible. Er hatte ähnlich wie Thomson, viele von euch kennen jedenfalls die Thomson-Studienbibel. Scofield hat eigentlich etwas Ähnliches gemacht wie Thomson. Thomson hat es noch ausführlicher gemacht. Es gibt auch diese Scofield-Studienbibel. Und dieses Scofield wendet nun ein, das Gesetz im Neuen Testament immer das mosaische Gesetz meint. Das ist seine Ansicht, das ist sein, ich sag mal, interpretatorischer oder sein Erklärungsansatz. Gesetz im Neuen Testament heißt immer mosaisches Gesetz. Er nennt zwar auch schon einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Römer Kapitel 7, wo Paulus vom Gesetz der Sünde spricht. Da sagt er auch, naja, das kannst du nicht sein. Aber ansonsten sagt er, bedeutet Gesetz im Neuen Testament, griechisch Nomos, immer das mosaische Gesetz. Schwierig. Schauen wir uns den ersten Korintherbrief an und dort das Kapitel 9, zwei Verse. 1. Korinther Kapitel 9 und die Verse 20 bis 21. Es ist jene berühmte Argumentation des Paulus, wo er sagt, dass er allen alles geworden sei. Und er führt nun in diesem Zusammenhang aus, in Vers 20. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, und jetzt kommt, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Nun sagt Paulus also einmal, dass er ohne oder dass er nicht unter dem Gesetz ist, und zum anderen Mal sagt er, dass er sehr wohl unter einem Gesetz ist. Wenn jetzt Scofields Annahme richtig wäre, dass Gesetz immer heißt mosaisches Gesetz, dann würde das ja nun folgendermaßen lauten: Denen, die unter dem mosaischen Gesetz sind, bin ich geworden wie einer, der unter dem mosaischen Gesetz ist, obwohl ich selbst nicht unter dem mosaischen Gesetz bin, damit ich die, die unter dem mosaischen Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne das mosaische Gesetz sind, Denen, die ohne mosaisches Gesetz sind, bin ich wie einer ohne mosaisches Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne mosaisches Gesetz bin. Ups. Da kann es jetzt aber nicht mehr stimmen. Denn gerade vorher haben wir gelesen, wenn ich es also so interpretiere, wie Scofield vorschlägt, dass er ja nicht unter dem mosaischen Gesetz ist. Und wenn ich das Gesetz immer als mosaisches Gesetz sehe, dann schreibt er hier in Vers 21 plötzlich, aber ich bin unter dem mosaischen Gesetz. Nein, ganz sicher nicht. Leider differenziert das Griechische nicht besonders gut, und Paulus differenziert den Begriff Gesetz oftmals auch nicht so besonders. Aber eines ist gerade aus dieser Stelle völlig klar. Paulus spricht hier von zwei verschiedenen Gesetzen. Er spezifiziert sogar in Vers 21 nochmal genauer, indem er vom Gesetz Christi spricht und ausdrücklich nicht vom mosaischen Gesetz. Geschwister, Gottes moralischer Standpunkt und Standard existiert immer und überall. Das mosaische Gesetz ist nur eine bestimmte, schriftlich niedergelegte Form von Gottes Willen und von Gottes Gesetz. Aber Gottes Gesetz zunächst existiert völlig unabhängig vom mosaischen Gesetz. Es existiert immer und für alle Menschen. So, dann müssen wir jetzt aber zur Frage kommen, wie sieht denn dieser moralische Standpunkt, dieser moralische Standard Gottes eigentliches wahres Gesetz für uns heute aus? Und ich kann jetzt umgekehrt fragen, wie schaut das nicht aus? Und das bringt mich zum nächsten Abschnitt. Ich will zunächst mal behandeln, wie es nicht ausschaut. Im zweiten Punkt geht es mir darum nachzuweisen, dass wie das Neue Testament zum mosaischen Gesetz steht. Wie steht das Neue Testament zum mosaischen Gesetz? Es gibt eine unglaubliche Fülle von Bibelstellen, die ich hierzu anführen kann. Wenn ich die jetzt alle anführen wollte, ich habe mir hier einen ganzen Haufen aufgeschrieben, dann sind wir, befürchte ich, bis zur nächsten Versammlung immer noch nicht ganz fertig. Also, das ist jetzt etwas übertrieben. Lasst mich auf einige wenige Stellen konzentrieren, und zwar im Hebräerbrief. Lesen wir Hebräer Kapitel 7 und die Verse 11 bis 12. Hebräer Kapitel 7 und die Verse 11 bis 12. Nachdem der Autor des Hebräerbriefes sehr eingehend in den Texten vorher ausgeführt hatte, dass Jesus Christus unser hoher Priester ist, sagt er hier nun Folgendes, Hebräer Kapitel 7, die Verse 11 bis 12. Wäre nun die Vollendung, das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen. Wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen? Denn wenn das Priestertum verändert wird, dann muss auch das Gesetz verändert werden. Und lesen wir auch noch die Verse 17 bis 19 in Hebräer Kapitel 7. Die Verse 17 bis 19. Hier schreibt der Autor in Vers 17, denn es wird bezeugt, und hier ein Zitat aus Psalm 110, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es zu schwach und nutzlos war. Und der gesamte Kontext des Hebräerbriefes macht nur allzu deutlich, ich meine, die ganzen folgenden Kapitel sprechen dann von Opferritualen, von der Stiftshütte. Es wird nur allzu deutlich im gesamten Hebräerbrief, was hier mit Gesetz gemeint ist. Nämlich das mosaische Gesetz mit seinen ganzen Vorschriften, insbesondere auch seinen ganzen Opferritualen. An anderen Stellen sagt Paulus beispielsweise in Römer Kapitel 10 und Vers 4, wenn ihr euch die Stellen nur notieren wollt, dass Jesus Christus des Gesetzes Ende ist. Sein Ziel, sein Zweck, das, worauf das Gesetz hingewiesen hat und sein Ende. Und in Kolosser Kapitel 2, in den Versen 16 bis 17, hier bezeichnet Paulus Sabbate, Neumonde, Feiern, Speis und Trank, als mit anderen Worten die Satzungen des alten Bundes. Er bezeichnet sie als einen Schatten, den Jesus Christus geworfen hat, der auf Jesus Christus hinweist und in Jesus Christus, sagt Paulus ganz klar, in ihm ist es leibhaftig. In Jesus Christus sind diese Dinge des alten Bundes und des mosaischen Gesetzes leibhaftig. Damit müssen wir uns aber, ist die Argumentation, nicht mehr um die Dinge kümmern, ja, um das mosaische Gesetz kümmern, das doch auf Jesus Christus hingewiesen hat, sondern wir müssen uns um die Realität kümmern, die Leibhaftigkeit um Jesus Christus also. Wie gesagt, es gibt viele weitere Stellen, das gesamte dritte Kapitel des Galaterbriefs ist hier zum Beispiel zu nennen, das dritte Kapitel des zweiten Korintherbriefs. Es würde aber einfach zu weit führen, wenn ich das alles jetzt durchlesen wollte. Nun, auch gegen diese ganze Argumentation, dass das mosaische Gesetz im Neuen Testament nicht mehr gültig ist und als veraltet praktisch abgetan wird, auch gegen diese Argumentation gibt es Einwendungen und durchaus gewichtige Einwendungen. Ich will nur eine nennen, obwohl es mehrere gibt. Und ich muss sagen, diese Einwendung, die hat mir selber ziemlich zu knabbern gegeben. Deswegen möchte ich mich jetzt hier auf sie auch konzentrieren. Diese Einwendung ist eine Stelle im Alten Testament, nämlich in 2. Mose Kapitel 31 und Vers 16. 2. Mose Kapitel 31 und Vers 16. Das sollten wir durchaus aufschlagen und uns mal durchlesen. 2. Mose Kapitel 31 und Vers 16. Es geht hier in dieser Stelle über mehrere Verse hinweg um den wöchentlichen Sabbat, einen Teil der 10 Gebote, und es wird hier ziemlich deutlich gemacht, dass Gott allergrößten Wert darauf legt, dass Israel den Sabbat einhält. Und in diesem Zusammenhang sagt nun Gott in 2. Mose Kapitel 31 und Vers 16: Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten, als ewigen Bund. Jetzt wird's echt schwierig. Denn Gott sagt hier ganz klipp und klar, als ewigen Bund. Ich möchte auch daran erinnern, dass beispielsweise bei der Einsetzung des Passafestes Gott davon spricht, dass das Passa, also das Schlachten des Passalammes und das damit verbundene Gedenken an den Auszug Israels aus Ägypten, ein ewig währendes Gedenken und eine ewige Ordnung sein soll. So, wie sollen wir nun das verstehen? Die Lehre des Neuen Testamentes ist ziemlich klar. Der alte Bund gilt nicht mehr und damit auch sein Gesetz nicht. Wie kann man dann aber eine solche Stelle verstehen? Nun, das Wort, das im Hebräischen hier gebraucht wird, für ewig oder immerwährend, das Wort heißt Olam. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen richtig ausspreche. Und dieses Wort wird nun in sehr, sehr vielfältiger Bedeutung gebraucht. Ich erinnere beispielsweise daran, dass in Nehemia Kapitel 2 und Vers 3 Nehemia den persischen König Artaxerxes oder Artaxerxes anspricht mit: Der König lebe ewig. Er grüßt praktisch, Nehemia grüßt den König am Anfang des Buchs mit: Der König lebe ewig. Im Hebräischen ist für ewig das gleiche Wort gestellt, nämlich Olam. Zweifellos kann Olam hier bei der König lebe ewig nicht bedeuten eine echte Ewigkeit. Ja? Der König der Artaxerxes war ein Mensch, der lebt nicht ewig. Im Deutschen würden wir vielleicht sagen, lang lebe der König. Und tatsächlich kann man dieses Wort Olam durchaus auch in diesem Sinne verwenden. Es wird eben in unterschiedlichem Sinne gebraucht. Dieses Wort Olam steht durchaus für Ewigkeit im Sinne der Ewigkeit Gottes, der Unendlichkeit Gottes. Aber dieses Wort Olam kann eben durchaus auch etwas Endliches, nur ziemlich lang dauerndes bezeichnen. Ich habe mal in einem Lexikon nachgeschaut, was es für Übersetzungsmöglichkeiten gibt und was auch die Ursprünge dieses Wortes Olam sind. Dieses Wort Olam kann bedeuten immer, ewig, stetig, fortwährend, dauerhaft. Es kann aber auch schlicht und ergreifend bedeuten, eine lange Zeit. Interessant ist, dass der Ursprung dieses Wortes Olam ungefähr so viel bedeutet wie verborgen und damit meint ein Andauern, das für uns verborgen ist, weil es nämlich über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Wenn wir uns jetzt mal im Nachhinein den alten Bund anschauen, dann hat der gut 1200 Jahre existiert. Das ist schon eine ziemlich lange Dauer. Eine Dauer, die weit über unser eigenes Menschenleben hinausgeht und die schon ein gutes Stück über das hinausgeht, was für uns wirklich vorstellbar ist. Solche langen Zeitspannen können wir Menschen eigentlich nicht erfassen. Und in diesem Sinne ist es durchaus denkbar, dass Gott hier nicht gemeint hat, mit ewiger Bund, ein wirklich ewiger Bund in dem Sinne, wie er selbst, wie Gott selbst ewig ist. Und wie gesagt, dieses Wort Olam wird in unterschiedlichen, verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Es kann ewig im Sinne der Ewigkeit Gottes heißen, es kann aber schlicht und ergreifend auch nur lange Zeit heißen. Und 100 Jahre, bitteschön, sind durchaus eine lange Zeit. Wir müssen also, um die Bedeutung dieses Wortes, wie es hier an dieser Stelle verwendet wird, im Sinne mit ewigem Bund, wir müssen andere Stellen wiederum zu Rate ziehen, denn dieses Wort lässt sich hier aus der Stelle allein nicht eindeutig erklären. Gut, ziehen wir eine andere Stelle hinzu aus dem Alten Testament. Die berühmte Stelle Jeremia 31, die Verse 31 bis 32. Notiert euch die Stelle nur, sie ist wohl bekannt. Gott sagt hier nämlich ganz klar und eindeutig, dass er einen neuen Bund mit Israel machen will. Nicht wie der Bund war, als er sie bei der Hand nahm und aus Ägyptenland führte. Einen Bund, den sie nicht gehalten haben, sagt Gott selbst. Dieser Bund hier, der wurde von Israel nicht gehalten. Und deswegen hat ihn Gott durch einen anderen, durch einen neuen Bund ersetzt. Ganz egal, wie man auch immer dieses Wort ewig jetzt nun hier versteht. Gott hat den alten Bund beendet. Und in diesem Sinne kann dieses Wort ewig hier nicht bedeuten, dass dieser alte Bund tatsächlich im Sinne von Gottes Ewigkeit ewig ist. Nun, Geschwister, ich denke, das beantwortet einigermaßen hinreichend diesen Einwand, warum hier der alte Bund als ewig bezeichnet wird. Sinn und Zweck dieses zweiten Abschnittes war zu zeigen, dass das mosaische Gesetz im Neuen Testament nicht mehr gefordert ist. Das heißt, wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen, wenn nämlich das mosaische Gesetz nicht von uns gefordert wird. Wie schaut dann eigentlich das Gesetz aus, was jetzt, heute von uns gefordert wird? Was wir gesehen haben ist, ein Gesetz Gottes ist immer vorhanden. Dann muss es auch heute ein Gesetz Gottes geben. Wie sieht das aus? Es gibt durchaus das Argument, dass das Neue Testament überhaupt an gar keiner Stelle wirklich ein verpflichtendes Gesetz niederschreibt oder offenbart. Sondern das Argument lautet, nein, wir müssten uns einfach an Jesus Christus orientieren, an dem, was er getan hat. Und das wäre quasi so die Anleitung für uns, wie wir uns verhalten sollen, was wir tun sollten. Nun, damit wird man, das ist zwar sicherlich richtig auf der einen Seite, aber man wird mit einem solchen Argument dem Wort Gottes nicht gerecht. Denn 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4 ist einfach von etwas völlig anderem die Rede. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4, das ist eine derjenigen Stellen, bei der ich leider der 84er Revision der Lutherbibel bescheinigen muss, dass sie schlecht ist. Sie gibt sehr verwässernd das Griechische wieder, deswegen halte ich mich hier an dieser Stelle lieber an die Übersetzung von Werner de Boer aus der Wuppertaler Studienbibel. Werner de Boer übersetzt 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Im Griechischen anomia. Von Nomos Gesetz und A eben, ja, nicht dem Gesetz gehorchend, nicht dem Gesetz entsprechend. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Mit anderen Worten, auch für uns heute muss es ein Gesetz geben, denn wenn es keines gäbe, könnten wir überhaupt gar nicht sündigen. So. Paulus sagt auch ganz klipp und klar und eindeutig, wir haben vorher die Stelle gelesen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, im Vers 21, dass er sehr wohl unter einem Gesetz ist. Und zwar unter Christi Gesetz, sagt er. Gut, damit sind wir einen wesentlichen Schritt weiter. Es geht also um Christi Gesetz. Offensichtlich ist die Ausprägung von Gottes Gesetz für uns heute, wie gesagt, das hatten wir im ersten Abschnitt, Gottes Gesetz existiert immer. Aber mit unterschiedlichen Ausprägungen.
Und die Ausprägung von Gottes Gesetz für uns heute, hier, ist offensichtlich Christi Gesetz. Na, dann schauen wir doch mal, was Jesus Christus zu sagen hat über Gesetz. Er ist ja schließlich als derjenige, der des Gesetzes Ziel, Zweck und Ende ist, auf den das gesamte Alte Testament hinweist, das gesamte mosaische Gesetz hinweist, er muss ja doch schließlich die letzte Autorität in Sachen Gesetz überhaupt sein. Und zweifellos, das ist er auch. Und das sagt er auch ganz klipp und klar, in der Bergpredigt nämlich. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 5 und lesen wir zunächst die Verse 17 bis 20. Matthäus Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. Eine bekannte Stelle. Und Jesus erklärt hier: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wow! Wenn man das jetzt mal so ganz unvoreingenommen liest, dann könnte man meinen, naja, die ganze Argumentation von vorher hätte ich mir jetzt eigentlich sparen können. Denn eigentlich, was Jesus Christus hier sagt, ist, der alte Bund und das mosaische Gesetz gelten, und sie gelten hundertprozentig und sie gelten noch verschärft und sie gelten noch viel mehr als bisher. Jetzt lesen wir aber mal bitte ganz vorsichtig und behutsam weiter. Vers 21. Jetzt in der Tat das mosaische Gesetz zitieren, sagt Jesus Christus: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Klar, das sechste Gebot. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Vers 22. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Aber ich meine, schön, Jesus Christus, klar, in Vers 21 bezieht er sich auf ein ganz konkretes Gebot aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund, aus dem mosaischen Gesetz. Aber in Vers 22, was macht er da? Er sagt, ich aber sage euch, ich aber sage euch. Oder mal anders ausgedrückt, liebe Leutchen, liebe Zuhörer, in Wirklichkeit fordere ich, Jesus Christus, sehr, sehr viel mehr und etwas völlig anderes, als Mose von euch gefordert hat. Das ist doch die Aussage. Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Puh! Das ist aber eine Verschärfung, das kracht. Es ist auch gesagt in Vers 31, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Bitteschön, das hat doch nichts mehr mit altem Bund und mosaischem Gesetz zu tun, was Jesus Christus hier sagt. Vers 36, das berühmte Lex Talionis. So sollst du nehmen, Leben für Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Eine quasi strafrechtliche Festlegung, um das mal in heutiger Sprache auszudrücken, eines Höchststrafmaßes bei Verbrechen. 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie gesagt, Rachegesetz, Lex Talionis. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch dar. Das ist doch nicht mehr mosaisches Gesetz, bitteschön, was wir hier von Jesus Christus aus seinem Mund hören. Freilich muss man dann fragen, wieso dann überhaupt diese Einleitung in den Versen 17 bis 20? Was hat denn das zu sagen? Nun, in Vers 18 sagt Jesus Christus, oder gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, in Vers 17, ich bin nicht gekommen aufzulösen, am Schluss von Vers 17, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ganz korrekt. Jesus Christus kam. Er war unter dem mosaischen Gesetz und Jesus Christus hat das mosaische Gesetz erfüllt. Er ist den Forderungen des mosaischen Gesetzes gerecht geworden, voll und ganz. Er ist sündenlos, zweifellos. Er hat es in diesem Sinne erfüllt. Und Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Wovon, Geschwister, spricht Jesus Christus hier vom mosaischen Gesetz? Dann würde das Ganze lauten, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom mosaischen Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten mosaischen Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Nur Jesus Christus, bitteschön, ab Vers 21, verändert das mosaische Gesetz, so wie wir es auch vorher im Hebräer Kapitel 7 gelesen haben. Ein neuer hoher Priester, ein neues Gesetz. Er verändert das mosaische Gesetz. Vielleicht noch härter ausgedrückt, er gibt einfach ein neues Gesetz. Ein völlig anderes Gesetz, nämlich sein eigenes Gesetz, Christi Gesetz. Und wenn wir hier in Vers 19 Gebote mit mosaische Gebote wiedergeben, dann merken wir sehr schnell, dass das Ganze mit dem, was nachfolgt in der Bergpredigt, überhaupt nicht mehr zusammenpasst und nicht mehr zusammenstimmt. Und damit ist ziemlich zwangsläufig ein Schluss verbunden. Wenn Jesus in Vers 19 davon spricht, dass nicht das kleinste Gebot aufgelöst werden darf, dann spricht er von den Geboten, die er nachfolgend ab Vers 21 ausspricht und erklärt und erläutert. In Matthäus Kapitel 7, Vers 24 sagt Jesus Christus, Matthäus Kapitel 7, Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Jesus Christus sagt in Matthäus Kapitel 7 und Vers 24 nicht, darum, wer diese, die Rede des Mose hört und tut sie. Er sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der ist ein Mann, der ist wie ein Mann, der auf Fels baute. Damit bestätigt er und bekräftigt er das, was er in der ganzen Bergpredigt gesagt hat. Und ab Vers 21 gibt Jesus Christus ein neues, ein völlig anderes Gesetz. Und damit kann in Vers 19 Jesus Christus nicht das mosaische Gesetz gemeint haben, sondern er meint mit den kleinsten Geboten das, was er ab Vers 21 erklärt und erläutert. Und wie das eigentlich zu verstehen ist, was Ehebruch ist, was Gottes eigentlicher Sinn dahinter war, was er eigentlich vom Menschen erwartet, was er eigentlich vom Menschen fordert. Im Zusammenhang mit Ehebruch, im Zusammenhang mit dem Rachegesetz, im Zusammenhang mit Mord, mit Gebet, etc., etc., etc. Das ist neu. Das ist anders. Und wir werden übrigens dem ganzen Argument hier auch nicht gerecht, denn auch eine Ansicht, die sehr stark übrigens in vielen anderen christlichen Kirchen vertreten wird. Wenn wir jetzt versuchen würden, das mosaische Gesetz gewissermaßen in Bestandteile auseinanderzunehmen. Es gibt durchaus den theologischen Ansatz, wie gesagt, in einer Reihe von anderen Kirchen, dass man das mosaische Gesetz versucht aufzuteilen in ein Ritualgesetz, ja, insbesondere drittes Buch Mose, Stiftshütte und die ganzen Opferrituale und diese Dinge, und den Rest teilt man dann immer noch gern weiter auf, nämlich in ein Moralgesetz, im Wesentlichen die 10 Gebote, und in zivil- und strafrechtliche Ordnungen, ja, wie zum Beispiel das Lex Talionis, das Rachegesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter. Auch damit, nochmal, werden wir dem, was Jesus Christus hier tut, nicht gerecht. Die Bibel spricht nirgendwo von einer solchen Aufteilung. Und Jesus Christus spricht ebenfalls nicht von einer solchen Aufteilung. Im Übrigen wäre dann zu fragen, wenn man eine solche Aufteilung einführt und jetzt sozusagen begründet, dass im Hebräerbrief nur die Gesetze, die den Gottesdienst prägen, ja, die Zeremonialgesetze aufgehoben sind, alles andere, ja, Zivil-, Strafrechtsordnungen und das Moralgesetz, die 10 Gebote, die weiterhin gelten, dann muss man ja immer noch die Frage stellen, naja, wo ist denn jetzt da genau die Grenze zu ziehen überhaupt? Denn immerhin in den 10 Geboten wird der Sabbat erwähnt. Und er ist ein Teil des Zeremonialgesetzes auf der anderen Seite. Es mussten ja Gottesdienste und Opferrituale und so weiter am Sabbat ausgeführt werden. Das zeigt schon ziemlich deutlich, dass ich einfach diesen alten Bund und das mosaische Gesetz nicht auseinanderdividieren kann, sondern dass das ein Ganzes ist. Natürlich ist eines klar. Mord, das sagt Jesus Christus hier ganz klipp und klar und deutlich in der Bergpredigt, Mord ist nach wie vor illegal vor Gott, ist gegen sein Gesetz, gegen seinen Willen. Er bestätigt damit in einem gewissen Sinne, was Mose schon gesagt hat in seinem Gesetz. Ist ja auch schließlich kein Wunder, denn Moses Gesetz ist ein Ausdruck von Gottes Wille. Aber Mose Gesetz auf der anderen Seite stellt nicht universal den Willen Gottes und sein Gesetz dar. Und darum geht es, Jesus Christus, hier in der Bergpredigt. Er will hier klar machen, dass es Gott um sehr, sehr viel mehr geht als das mosaische Gesetz. Dass Gottes Gesetz viel, viel breiter, viel, viel weiter, viel, viel größer ist. Und dieses größere, breitere, weitere Gesetz, was natürlich in gewissen Prinzipien auch schon im mosaischen Gesetz niedergelegt war, klar. Aber dieses größere Gesetz, das ist das, was eigentlich gilt für uns heute und nicht mehr das mosaische Gesetz. Der Hebräerbrief sagt in seinem 3. Kapitel und Vers 3 ganz klar, dass Jesus Christus über Mose steht, dass Jesus Christus größerer Ehre wert ist als Mose. Wie schaut Christi Gesetz aus? Wir brauchen nur die Bergpredigt zu lesen. Jesus Christus gibt weitere Befehle, beispielsweise den Missionsbefehl. In 2. Thessalonicher Kapitel 3, in den Versen 11 bis 12, gebietet Paulus zu arbeiten, einer geregelten Arbeit nachzugehen. 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 11 bis 12. In Epheser 4, Kapitel 28, verbietet Paulus Diebstahl, sondern sagt ebenfalls wieder, der gestohlen hat, soll nicht mehr stehlen, sondern soll einer vernünftigen Arbeit nachgehen, und er fordert hier dann sogar noch zu Barmherzigkeit auf. Anderen, die einfach bedürftig sind, von dem Geld, das ich mit meiner Hände Arbeit verdiene, denen auch noch weiterzugeben. Jesus Christus in Johannes Kapitel 13, im Johannes Evangelium, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr Liebe untereinander habt. Und Paulus erklärt sehr ausführlich im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs, was unter dieser wahren Liebe, was unter dieser Agape-Liebe zu verstehen ist. Und Paulus im Galaterbrief im 5. Kapitel führt unter den Werken des Fleisches und unter den Werken des Geistes sehr wohl auf, was richtig ist und was falsch ist im Sinne Gottes und im Sinne seines Gottes ewigen Gesetzes. Ganz zweifellos, das Neue Testament gibt uns ein Gesetz. Es gibt uns Anweisungen, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Wir sind im neuen Bund einem Gesetz verpflichtet, aber nicht dem mosaischen, sondern dem Gesetz Jesu Christi, so wie er es in der Bergpredigt niederschreibt, so wie er es mit dem Gebot der Liebe wiedergibt und so wie Paulus es versteht und in seinen Briefen erklärt. Kommen wir damit zum letzten Punkt dieser Predigt. Und da geht es nun um das Wesen des neuen Bundes, wenigstens ein wenig. Ich will nicht allzu tief da einsteigen, das würde einfach den Rahmen bei weitem sprengen. Was wir bis jetzt im letzten Abschnitt gesehen haben, war, dass für uns heute ein Gesetz gilt. Nicht das Mosaische zwar, aber es gilt ein Gesetz. Und dieses Gesetz, Geschwister, das stellt einen unglaublich hohen moralischen Standard dar. Einen unglaublich hohen moralischen Standard. Ja, was Jesus Christus hier alles in der Bergpredigt erwähnt. Nun, das alte Israel kam schon mit dem mosaischen Gesetz nicht zurecht. Das wissen wir. Was sollen wir denn jetzt bitte schön heute machen, wenn wir hier ein wesentlich verschärftes Gesetz haben, ja, eine noch wesentlich höhere moralische Messlatte haben? Was machen wir denn dann? Dann haben wir also überhaupt keine Chance mehr, oder? Natürlich ist es nicht so. Lasst mich mal eine Frage stellen. Hat sich Gott geändert? Hat sich Gott geändert in Bezug auf Gesetz und Gnade? Nein, Gott hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, sind die Umstände, Geschwister. Die Umstände, seit Jesus Christus nämlich hier auf Erden war. Wir leben heute in einer anderen Zeit als das alte Israel. Denn Jesus Christus, und das sind die neuen Umstände, Gott war als Mensch Jesus Christus hier auf dieser Erde. Er hat gelebt, das mosaische Gesetz gehalten, er ist gestorben für unsere Schuld, er ist auferstanden als Zeichen dafür, dass wir ein neues Leben leben sollen. Er ist in den Himmel aufgefahren, um als unser Hoherpriester in der wahren Stiftshütte am Thron Gottes sein eigenes Blut zu opfern, zur Vergebung unserer Schuld. Und schließlich und endlich, ich bin darauf in meiner letzten Predigt eingegangen, er hat uns, was unendlich viel wert ist, was Israel nie hatte, er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und gerade mit dem Heiligen Geist hat er uns einen neuen Sinn gegeben. Wie ja auch im Hebräerbrief und bereits in Jeremia 31 davon gesprochen wird, oder Gott davon spricht, dass er einen neuen Bund machen will und sein Gesetz in unser Herz schreiben will, in unser Inneres, in unseren Sinn geben will. Das hat beim alten Israel nicht funktioniert, weil sie einfach den Geist nicht hatten. Und damit zu jenem Gehorsam, den Gott eigentlich fordert und den Gott eigentlich sehen will, nicht fähig waren. Aber Gott, in dem er uns den Heiligen Geist gibt, befähigt uns. Und das, Geschwister, das sind die neuen Umstände. Gott hat sich nicht verändert, aber er hat neue Umstände und er hat neue völlig veränderte Tatsachen geschaffen, dadurch, dass er hier war, gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat. Er hat völlig neue Bedingungen geschaffen. Er hat damit die Voraussetzung für einen neuen Bund geschaffen. Und dieser neue Bund, Geschwister, dieser neue Bund ist nicht mehr konditional. Überlegt mal, wie war das im alten Bund? Ja, zum Beispiel 3. Mose, jetzt muss ich selber überlegen, 26, Segen und Fluch. 3. Mose, Kapitel 26. Sinngemäß, wenn du dich an meine Gebote und Satzungen hältst, wenn du dich daran hältst, dann will ich dir Regen geben, dann will ich dir Segen geben, dann will ich dich in Ruhe wohnen lassen und so weiter. Wenn du aber gegen meine Gebote und Satzungen verstößt, dann will ich dein Land austrocknen und so weiter und so fort. Flüche, härteste Strafen. Wenn, dann. Ist der neue Bund so? Sagt der neue Bund etwa, wenn, sagt Jesus Christus etwa irgendwann hier im Neuen Testament, wenn ihr meine Gebote, Bergpredigt beispielsweise, Liebesgebot, wenn ihr das in vollem Umfang haltet, dann werdet ihr ewiges Leben haben. Sagt er das? Nein, das sagt er nicht. Die Logik im Neuen Bund und im Neuen Testament ist genau andersherum. Römer Kapitel 3, Vers 28. Die berühmte Stelle, die Luther insbesondere auch zu seiner Reformation geführt hat. Römer Kapitel 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Der Mensch wird gerecht oder gerechtfertigt vor Gott, nicht durch das Gesetz, sondern durch Glauben. Was Paulus hier gerade in den ersten drei Kapiteln seines Römerbriefs ausführt, ist, dass ein Gesetz Gottes besteht für die Juden, für die Israeliten, für die Heiden, für alle Menschen. Und er führt weiterhin aus, dass alle Menschen gegen dieses Gesetz verstoßen haben. Er führt zudem aus, dass Gesetz einfach nur Sünde definiert. Und dass alle Menschen gesündigt haben und des Mangel und des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, wir haben die Stelle eingangs gelesen, ermangeln. Wenn der neue Bund ein konditionaler Bund wäre, wie der alte Bund war, dann hätten wir noch viel, viel weniger Chance und Aussicht, als das alte Israel überhaupt in Gottes Segen und in Gottes Ruhe zu kommen. Und deswegen ist der neue Bund etwas völlig anderes. Wie sagt Jesus Christus beim letzten Abendmahl? Dies ist der neue Bund oder das neue Testament in meinem Blut. Wir werden, Geschwister, gerechtfertigt vor Gott, nicht durch Gesetz. Das kann Gesetz und kein Gesetz und sei es Gottes eigenstes und heiligstes und bestes Gesetz, wie es Jesus Christus uns hier gibt. Gesetz kann das nicht leisten. Gesetz rechtfertigt nicht, Gesetz verurteilt. Eine Rechtfertigung müssen wir ganz anders bekommen. Nämlich durch Jesus Christus, durch sein Opfer, durch seinen Tod, durch sein Fleisch, durch sein Blut und durch seine Auferstehung. Das ist die Rechtfertigung, die wir haben. Und dies ist keine Rechtfertigung, die aus irgendwelchen Werken herauskommt, sondern es ist eine Rechtfertigung aus dem Glauben heraus. Römer Kapitel 4, die Verse 20 bis 22. Römer Kapitel 4, 20 bis 22. Es ist hier von Abraham die Rede. An anderer Stelle bezeichnet ihn Paulus als den Vater aller Gläubiger, aller Gläubigen. Römer Kapitel 4 und Vers 20. Denn er, Abraham, zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch, Zitat aus dem Alten Testament, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Der neue Bund basiert auf einer im Glauben uns zugerechneten Gerechtigkeit und nicht auf Gesetz. Daraus dürfen wir natürlich zweifellos nicht den falschen Schluss ziehen, dass wir nun leben könnten, wie wir wollten. Sündigen könnten, wie wir wollten. Nein, es gibt ja einen moralischen Standard für uns. Und beispielsweise im 6. Kapitel des Römerbriefs sagt Paulus ganz klar, dass der Tod Jesu Christi ein Symbol dafür ist, dass wir der Sünde gestorben sind. Und jetzt, wo Jesus Christus auferstanden ist, auch wir mit ihm auferstanden sind zu einem neuen Leben. Zu einem Leben, in dem wir die Sünde meiden. Zu einem Leben, das, weil wir ja erfüllt sind mit Gottes Geist, wir eine andere Gesinnung haben als das alte Israel, nämlich eine Gesinnung, die Gott gehorchen will. Aber basieren, der neue Bund basiert auf Glauben, auf die durch Glauben uns zugerechnete Gerechtigkeit ohne Rechtfertigung durch das Blut Jesu Christi, nicht auf Werken des Gesetzes. Gottes Gesetz, Geschwister, ist heilig, ist gerecht und ist gut. Gott existiert immer und damit existiert sein Wille immer. Und sein Wille ist Gesetz. Das hängt nicht vom mosaischen Gesetz ab. Das hängt auch nicht von der Form ab, wie dieser Wille offenbart wird. Nicht dem mosaischen Gesetz, Geschwister, im Neuen Bund sind wir verpflichtet. Wir sind Jesu Christi Gesetz verpflichtet, so wie es uns wiedergegeben wird in der Bergpredigt, im Missionsbefehl, im Liebesgebot, in den Früchten des Geistes, um nur einige Beispiele von Stellen im Neuen Testament zu nennen. Aber gerecht vor Gott, gerechtfertigt, Geschwister, werden wir nicht durch Gesetz und nicht durch Gesetzeswerke. Auch nicht durch Christi Gesetz werden wir gerecht. Es definiert Sünde. Gerecht werden wir allein durch den Glauben an das Opfer Jesu Christi. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Amen.